Also das, was wir vorher eine sozial-ökologische Transformation genannt haben, ist jetzt Widerstand gegen eine Unterwerfung allen Lebendigens. Ne? Und dass wir das so benennen dürfen, ist die Freiheit, die wir momentan haben und dann eben auch institutionell zu verteidigen, dass das in Deutschland und Europa eben nicht passiert.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
Oliver Kuschel
sprechen wir heute zu den weltbewegenden Themen dieser Zeit. Dazu haben wir die TransformationswissenschaftlerInnen Maya Göpel und Harald Welzer eingeladen, die in der gegenwärtigen Erregungskultur dafür werben, kühlen Kopf zu bewahren, nüchtern zu analysieren, was geschieht und den Blick nach vorne zu richten, um mögliche Wege des Gelingens zu erkunden. Auch dann, wenn es heißt, Deutschland unter Druck, Werte, Wirtschaft und Transformation in einer brüchigen Weltordnung, reagieren wir heute hier in unserem Podcast mit einem Counterpunch gegen die allgegenwärtige Erregung, klar und sortiert. Da sich unsere Gäste sehr gut kennen, ja, haben wir miteinander besprochen, dass ihr euch gegenseitig vorstellt. Also Harald, magst du beginnen?
Nee, ich fände es eigentlich besser, wenn Maya beginnt.
Okay. Das mache ich gerne, weil ich mich vor allem wahnsinnig freue, dass wir endlich mal wieder sprechen. Aus meiner Perspektive war das viel zu lange nicht so der Fall. Und ich weiß, dass auch häufig das mit meinem Balanceakt zwischen einem Muttertier und einem anderen Berufsauftrag zu tun hatte. Und für mich ist Harald einfach immer jemand gewesen, der für mich dieses A, wissenschaftliche Denken und B, auch umsetzen wollen, frühzeitig zusammengebracht hat mit diesen ganzen Ideen mit Futur 2 und den Geschichten des Gelingens und in der Gesellschaft verankerter Arbeiten und nicht zuletzt einer der wenigen anderen, die sich dieses komische Siegel Transformationswissenschaften überhaupt umhängt. Da wird man ja auch noch für angepöbelt zwischendurch. Und deshalb habe ich das immer sehr, sehr geschätzt, auch dieses Buch selber denken, also dieses auch essayistische Schreiben, war für mich in vielen Bereichen ein Vorbild. Und wir reiben uns bei einigen Punkten. Ich weiß noch, neulich mit den Utopien, das funktioniert alles nicht. Und ich sage, doch, wir müssen dagegen halten. Und das sind, glaube ich, immer wieder Momentaufnahmen, wo man auf dieser gemeinsamen Reise versucht, hinzugucken, ehrlich zu benennen und trotzdem auch Optionenräume aufzuspannen.
Ja, vielen Dank. Das ist ja eine durchaus positive Sicht bei der armseligen Person. Ich kann die dahinterliegenden Komplimente zurückgeben, zumal wir uns auch schon wirklich sehr lange kennen. Also bevor sozusagen auch eine öffentliche Scheinwerfer stärker eingestellt worden sind und so. Und deshalb weiß ich, dass Maya halt besonders bemerkenswert als ihre Herkunft aus der Ökonomie eine der wachesten Personen in dieser Disziplin ist und selber mit hohem Engagement auch neue Felder erschlossen hat, was sie ja jetzt auch wiederum tut, nach den Büchern und nach der Tätigkeit beim WBGU sozusagen diesen Schritt in einer, ja, kann man das Public Science oder sowas nennen, auch institutionell weiter fortzuschreiten. Und insofern glaube ich, werden sich unsere Wege so oder so immer wieder kreuzen. Und dieses Gespräch, was seit vielen Jahren läuft, kann man dann glücklich weiter fortsetzen, worauf ich mich freue.
Ja, Maya, du hast deine Karriere unter anderem auch als Medienwissenschaftlerin begonnen. Hättest also genauso gut in einem anderen Umfeld landen können, als du heute unterwegs bist. Heute bist du eine der wichtigsten Stimmen für sozialökologische Transformation. Wann war eigentlich der Moment, in dem dir klar wurde, dass du dich nicht nur mit der bestehenden Wirtschaft beschäftigen, sondern aktiv an ihrer Veränderung arbeiten willst? Gab es so ein Schlüsselerlebnis für dich, das dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ach, eigentlich war für mich die Suche im Akademischen ein Instrument. Also ich bin ja in meiner Jugend irgendwann an den Punkt angekommen, dass ich dachte, es gibt so Dinge, die passieren, wie zum Beispiel der erste Golfkrieg oder Tschernobyl oder bei uns hat eben auch ein tamilischer geflüchteter Unterkunft gefunden und ich habe rausfinden wollen, warum wir diese Dinge machen, wenn gleichzeitig die Leute um mich herum sagen, es wäre super, wenn sie nicht passierten. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auftakt, immer wieder mich in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, aber dann eben auch in verschiedenen Veränderungskontexten einzumischen, um zu sagen, das sollten wir doch einfach anders machen. Und deshalb war es nie die Frage, würde ich etwas wieder verlassen, sondern es ist einfach dieser dauerhafte Suchprozess und dieses dauerhafte, immer den nächstmöglichen Schritt für mich selbst zu finden. Also brauche ich jetzt mal die Juristinnen und Juristen, um zu verstehen, wie Verbrechen gegen zukünftige Generationen uns vielleicht noch einen anderen Zugang geben, der eine andere Perspektive und auch eine menschenrechtliche Basis auf einige dieser ökonomischen Entscheidungen wirft. War zum Beispiel einmal so anderthalb, zwei Jahre, wo ich auf einmal beim World Future Council mit Tribunalrichtern und Richterinnen in Den Haag saß und so. Also die Lernkurve war immer erstaunlich steil und gleichzeitig natürlich unheimlich erfüllend, weil ich immer wieder dort Antworten suchte, wo ich stecken geblieben bin mit den Antworten der anderen Disziplin oder des anderen Formats.
Ja, Harald, ich würde gerne dir eine ähnliche Frage stellen. Ja, du hast dich ja in deiner Laufbahn mit Erinnerungskultur befasst, Gewaltforschung, soziale Dynamik. Und heute bist du einer der schärfsten Kritiker von medialer Erregung, Zukunftspessimismus und kulturellen Blockaden. War das auch irgendwann Perspektivwechsel oder ist der quasi durch die Entwicklung erzwungen worden? Und wann war für dich die Erkenntnis, okay, ich gehe raus aus der reinen Wissenschaft, vielleicht warst du auch nie nur bei der reinen Wissenschaft, aber ich gehe raus und versuche auch aktiv Stellung zu beziehen und als Sozialwissenschaftler aktiv Dinge vielleicht auch zu beeinflussen durch das, was ich sage.
Ja, also den zweiten Punkt kann ich ganz konkret benennen. Das war vor 20 Jahren, würde ich sagen, wir haben 2025, genau, da haben wir am Kulturwissenschaftlichen Institut, wo ich damals gewesen bin in Essen, einen neuen Forschungsschwerpunkt namens Klimakultur eingerichtet, weil wir der Auffassung waren, dass bis dato, und daran hat sich ja nicht so arg viel geändert, Klimawissenschaft eine Naturwissenschaft ist. Das heißt, zu einem sehr hohen Anteil von Leuten betrieben wird, sehr ernsthaft, sehr produktiv betrieben wird, die eben aus der Physik, aus der Meteorologie, aus der Erdsystemforschung und so weiter kommen. Und wir fanden das ein Problem, weil die Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die Verursachung des Klimawandels sind Menschen, und zwar Menschen in konkreten historischen Formationen. Und das ist natürlich ein absolutes Manko, wenn man dieses Thema, was unsere Überlebensbedingungen zentral verändert, einfach den Naturwissenschaftlern überlässt, die davon ja nichts verstehen. Das meine ich gar nicht despektierlich. Die verstehen davon einfach nichts. Das haben sie nicht studiert. Und es ist ja kein Vorwurf. Ich verstehe auch nichts von Physik. Und dann haben wir diesen Schwerpunkt da gegründet. Und das war ja alles ganz toll. Und wir haben das aber im Bereich von Normal Science weiter betrieben. Das heißt, man lädt dann Leute zu Workshops ein und dann kommen 8 Leute. Davon kommen 2 aus Brasilien und einer aus den USA. Und das war, dieser ganze Normalbetrieb. Und man muss unheimlich viel veröffentlichen, man muss Konferenzen haben, man muss Forschungsgelder und so weiter. Das heißt, man bleibt im Normalbetrieb, verändert aber nur den Inhalt. Und das habe ich dann irgendwann gesagt, für mich, das kann man so nicht machen. Wenn wir über Transformation nachdenken, über Notwendigkeiten von Veränderungsprozessen, dann müssen wir das reflexiv machen. Das heißt, wir können den Wissenschaftsbetrieb nicht so quantifizierend in beständiger Steigerung der eigenen Aufwände weiter betreiben, sondern wir müssen dann Wissenschaft auch anders machen. Und das ist natürlich innerhalb des Wissenschaftsbetriebs ehrlich gesagt gar nicht möglich, weil der ist strukturell extrem konservativ und auch überhaupt nicht, also sozusagen strukturell für sich selber null innovativ. Und das hat dann zu der Gründung der Stiftung Futur 2 und so zu meinem mindestens mal teilweisen Abschied von der Wissenschaft geführt.
Am 5. November 2024 hat sich die Welt schlagartig verändert. Donald Trump wurde erneut US-Präsident, die Regierungskoalition in Deutschland platzte und seither bestimmen Unsicherheit, politische Polarisierung und wirtschaftliche Neuorientierung in die Debatten. Maja, du kämpfst jetzt seit Jahren für eine sozial-ökologische Transformation. Plötzlich geraten aber Klimaziele ins Wanken, internationale Abkommen stehen in Frage und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern sich dramatisch. Wie hat dieser Moment damals am 5. November deine Arbeit verändert? Wie wirkt sich das bis heute aus und wie bewertest du die Spielräume für eine nachhaltige Transformation heute?
Ach, ich erinnere den 5. November gut, weil ich gerade im Schlusskapitel von meinem letzten Buch mit dem Titel Werte war und ich wollte mir ja treu bleiben zu sagen, ich skizziere jetzt den Optionenraum. Also habe ich in den vorherigen Kapiteln angewandt gemacht und jetzt ging es ja darum, wo ist so der Aufbruch, also der lebenswerte Anstand, wie es heißt. Und da ist mir das sehr schwer gefallen. Ich habe 5 neue Anrufe gebraucht, bis ich dann irgendwann, glaube ich, einen Zupack hatte, wo ich das Gefühl habe, die Balance zwischen ehrlich benennen, was jetzt gerade da ins Rutschen geraten ist und dem, wo wir unsere Optionenräume sehen, da etwas dagegen zu halten und zwar möglichst schnell, das war ein heftiger Balanceakt. Und ich muss dazu sagen, dass ich dabei doch noch unterschätzt habe. Ich dachte, dass die wirklich ihre ganze neorepublikanische Geschichte Project 2025 durchziehen, aber ich habe nicht gedacht, dass sie das jetzt sofort in eine Diktatur verändern. Und das sind ja, wenn man jetzt, gestern kam, glaube ich, noch die Ansage, wie ihr Studierende, ihr kommt auf den Gedanken, in irgendeiner Form jetzt Proteste auf den Campussen zu organisieren, dann seid ihr sofort rausgeflogen. Die Colleges, wo sowas stattfinden, kriegen das Funding geschnippelt und Leute, die aus dem Ausland hier studieren, können dann auch sofort in ihre Ursprungsländer zurück. Also ich meine, dass es so sich bahnbricht, das habe ich tatsächlich nicht vorausgesehen. Und hoffe, um doch noch wieder die Kurve zu kriegen, zu dem, was sind jetzt die Optionen, dass durch diese Brutalität und diese Offensichtlichkeit und diese ja nicht mehr zu hinterfragende Intention im Prinzip jetzt auch die Gegenbewegung schneller kommt. Also sonst hätte es sich langsamer vielleicht über die 4 Jahre bis zur nächsten Wahl immer weiter reingefressen und es hätte immer kürzere Aufschreie gegeben, aber es hätte sich wieder normalisiert. Jetzt ist die Frage, ist es schnell genug, ist es klar genug? Aber immerhin können wir jetzt aufhören, auch in Deutschland, glaube ich, hat ja Herr Höttges gestern erfahren, wenn man noch weiter ein Doge herbei wünscht, dass man sich damit hier jetzt keine Freunde mehr macht. Das ist immerhin ja eine erfreuliche Wendung im Vergleich zu dem, was noch in 2 Monaten da herbeigeredet wurde. Das wäre irgendwas wie effizientes Regieren, anstatt einfach nur ein totaler Kahlschlag der staatlichen Institutionen und ihrer Handlungsfähigkeit, um Kleptokratie dort einzubauen.
Harald, wie hast du den Tag erlebt? Und mit Sicherheit war ja jetzt nach der Amtseinführung von Donald Trump hat sich ja die ganze Bewegung nochmal beschleunigt, dann auch noch gepaart mit den Restzuckungen unseres Wahlkampfes, ja, der dann auch von großer medialer Erregung dann auch geprägt war in allen möglichen Ausprägungen. Wie schaust du als Sozialwissenschaftler darauf? Das ist ja jetzt doch eine Beschleunigung, die auch viel kaputt machen kann und die man erstmal gesellschaftlich wieder heilen muss. Also wie hat das deine Sichtweise verändert vielleicht? Vielleicht aber auch nicht.
Also ich war im Frühjahr letzten Jahres in den USA und zwar einmal quer durch und vor allem im ländlichen Raum. Und ich habe nicht den allergeringsten Zweifel, obwohl damals von Kamala Harris noch nicht die Rede war, sondern Biden, der Kandidat der Demokraten war, nicht den geringsten Zweifel daran gehabt, dass Donald Trump gewählt werden würde. Insofern war ich über den Ausgang der Wahl überhaupt nicht überrascht. Und ähnlich wie Maja würde ich sagen, man konnte sozusagen von den Mindsets, mit denen diese Leute um Trump an den Start gehen, nicht total überrascht sein. Aber das Tempo und die Radikalität, da wäre man, glaube ich, ein bisschen retroaktiv selbstüberschätzend, wenn man gesagt hätte, das habe ich schon vorausgesehen, dass das genauso kommen würde. Also das hat eine Dimension, die wenn es ein Film wäre, würde man fasziniert davor sitzen. Leider ist das Realität. Und die Dimension ist aus meiner Sicht ungeheuerlich. Deshalb fällt es mir auch sehr schwer, jetzt zu sagen, wie kann man das heilen? Das kann man nicht heilen. Das wird jetzt so ablaufen. Diese Dynamik ist da. Die Dynamik ist auch jetzt aus Sicht der Akteure, die was wollen, nämlich diese Kleptokratie oder dieses Racket-System, würde ich das nennen. Das ist ja ein Gang-System, was da etabliert wird, was keinerlei Inhalt hat. Das ist ein postpolitisches System. Es geht tatsächlich nur um Bereicherung. Das ist historisch auch interessant. Und wir sind deshalb nicht vorbereitet darauf, weil wir alle denken, Politik ist irgendwas, was mit Aushandlung, mit Konfliktlösung und so weiter zu tun hat. Das interessiert diese Leute nicht. Und es interessiert sie auch alles nicht. Und jetzt kommen wir auf das Transformationsthema, woran unser einer und alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter seit ein paar Jahrzehnten arbeiten. Und das habe ich auch ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Ich kann da einen guten alten Freund, der jetzt hoch in den 80ern ist und sich seit Jahrzehnten intensivst engagiert in diesem Bereich, wo der mir am Telefon gesagt hat, mein Lebenswerk ist komplett zerstört. Und das ist schon so. Wir heilen da erstmal nichts, weil im Moment ist ja die Sicherung eines zivilisatorischen Projektes vordringlich. Und wir wissen ja überhaupt nicht, ob diese Sicherung funktioniert. Also ich rede von Europa und ich rede von den verbliebenen demokratischen Rechtsstaaten, die auch im globalen Maßstab nicht mehr besonders viele sind. Und jetzt ist ja der signifikante Punkt, schafft man es, da eine bestimmte Form von Einigkeit, Einheit herzustellen? Und der Preis für die Herstellung dieser Einheit, und das ist jetzt für unsere Diskussion besonders bitter, ist natürlich ein vollkommen nicht ökologischer Preis. Das ist ja eine Erhöhung von Aufwand in gigantischem Maßstab, für den man jetzt perverserweise sein muss. Und alles andere, das hat man ja jetzt auch in diesem wirklich intellektuell niedrigsten Wahlkampf, den ich je erlebt habe, miterleben müssen, dass die vordringlichen Fragen, die mittelfristig, langfristig überhaupt das Überleben unserer Form von Gesellschaft sichern, dass die ja in diesem Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielen. Das heißt, das Thema Klima, Nachhaltigkeit, Biodiversität und so weiter ist ja schon seit einigen Jahren erschreckenderweise auf dem Rückzug und nicht auf dem Vormarsch. Und jetzt haben wir gewissermaßen den Kulminationspunkt davon, weil das, was da aus Amerika kommt, und aus Russland sowieso und aus China auch, das interessiert sich nicht mehr für diese Fragestellungen. Und dann dürfen wir nicht den Fehler machen, uns in einem Selbstgespräch zu suggerieren, das kriegt man jetzt irgendwie noch wieder hin und geheilt und so schlimm ist das alles nicht.
Ja, ich musste zurückdenken, als das jetzt alles passierte. Ich hatte seinerzeit, ich glaube, das war 2011, war ich auf einer Veranstaltung an der Waldorfschule in Bochum und da trat ein sogenannter New Work Experte, Fridtjof Bergmann. Ich kannte den damals gar nicht, ja. Wusste gar nicht, was das für eine Ikone war, aber der hat genau das seinerzeit vorausgesagt, ne, dass alles das, was jetzt gerade passiert, irgendwann kulminieren wird in einem großen Knall. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Aber diese Zuspitzung der ganzen Verhältnisse, die wir gerade erleben, die hat er damals wirklich skizziert. Und ich dachte, aber ein sehr düsteres Bild, ne? Und wir sind ja dann tatsächlich jetzt doch irgendwie eingeholt worden. Maja, ich habe dich oft erlebt, auch in Speeches, die du gehalten hast, Impulsvorträgen. Du warst immer nah an der Wissenschaft, hast immer viele Kurven gezeigt. So ist das und so kommt das und deshalb müssen wir. Und wie erlebst du das jetzt, wenn genau das, was Harald gerade beschrieben hat, alles das, was logisch nachzuvollziehen ist, was wissenschaftlich fundiert ist, auf einmal gefühlt keine Rolle mehr spielt? Ich meine, ich habe es jetzt mal überspitzt formuliert, aber wie erlebt man das als jemand, der eigentlich immer hart an der wissenschaftlichen Front agiert und versucht, mit diesen Argumenten zu punkten?
Ja, ich glaube, das ist auf zwei Ebenen ja das maximal verstörende Moment jetzt gerade, dass nicht nur gesagt wird, Fakten interessieren uns nicht, sondern wir tun auch noch so, als gäbe es die nicht, ne, mit dem Rausnehmen aus den ganzen Regierungsservern, sämtliche Seiten löschen, wo Climate Change drauf vorkommt, Anträge, die das Wort haben, werden nicht mehr bearbeitet. Also das ist ja Mittelalter. Wenn man irgendeinen Vergleich nimmt, damals wussten wir es vielleicht noch nicht besser und die Kirche und der Adel haben uns gesagt, wer hier was darf und jetzt machen wir eigentlich so von der Struktur was ganz Ähnliches, dass im Prinzip diejenigen, die jetzt den Wirklichkeitsraum kontrollieren, und da bemüht sich Elon Musk ja auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit alles auf X zu holen und mit seinem seltsamen Grog-Ding dann auch noch so zu tun, als wäre es eine objektive KI, die aber auch sehr schön vorstrukturiert, was in diesem Wirklichkeitsraum noch angezeigt wird und nicht. Also es ist ja tatsächlich eine frontale Attacke auf die Grundlage von demokratischen, freiheitlichen Kompromisssuchen, dass ich mich wirklich bemühe, nach bestem Wissen und Gewissen, wie wir es ja bei AmtsträgerInnen auch dann in diesem Eid in der Form verankert hatten, zu agieren und Institutionen dafür geschaffen haben in der Gesellschaft, die deshalb auch eine Unabhängigkeit bekommen haben. Also das war ja aus Gründen nach einer Diktatur zu sagen, wie können Demokratien gepuffert werden, was brauchen wir für Checks and Balances, das unabhängige Mediensystem und das unabhängige Wissenschaftssystem waren ja sowas wie Grundlage für Meinungsbildung und Willensbildung und dann natürlich ein hauptberufliches Reporting darum, wie das Aushandeln von den Kompromissen dann tatsächlich stattfindet und nicht und dieses ja Fact-Checking, Watchdogging und solche Dinge im medialen Raum. Deshalb sind das ja auch die ersten beiden Antipoden sozusagen, die von den rechtspopulistischen Kräften ja auch bei uns angegangen werden. Also die Wissenschaftsfeindlichkeit und diese Lügenpresse und wie es alles genannt wird, ne? Also den unabhängigen Journalismus eben tatsächlich auch zu attackieren. Und das nächste ist dann die Gerichte. Und das sehen wir auch jetzt in den USA, dass das eigentlich die einzige Instanz ist, die noch angesprochen werden kann als Gegenmittel. Und dann natürlich für ein Einhegen der Folgen von den Entscheidungen. Also wenn ich von einem Tag auf den nächsten nicht nur das Funding streiche, sondern die Kontaktadressen rausnehme und noch den Backlog rausnehme, also sprich den ganzen Verlauf eines Projektes, wie es vorher war, dann kann ich da auch nichts schnell reparieren. Und da können die Menschen, von denen von einem Tag auf den nächsten dann im Zweifel die Gelder für die Jobs weg sind oder für Medikamente weg sind, dann auf Gerichtsbeschlüsse warten. Aber der Schaden ist natürlich längst da. Das heißt, wir sehen auf allen drei Ebenen da diese Frontalattacke. Und natürlich ist das schwierig, weil es für Menschen, die eben aus diesem Überzeugen für etwas werben, für etwas aus einer gewissen Einsicht heraus, vielleicht auch Begeisterung, ne? Und dieses, hey, komm, wir können das besser, wir können das doch anders machen, ehrlich hingucken und viele neue Ideen haben, sind ja auch zwei miteinander verbundene Möglichkeiten. Und jetzt sagen, nö, ich will weder ehrlich hingucken, noch möchte ich, dass die Menschen, die ehrlich hingucken, noch in irgendeiner Weise Relevanz genießen in unserer Gesellschaft. Im Gegenteil, ich setze sie unter Druck. Und dann natürlich durch diese menschenverachtende Umgangsform und diese Vergeltungslogik, die da eingebaut ist, wer auch immer sich gegen mich gestellt hat, der kommt jetzt eben auf die Abschussliste, natürlich auch diese Angst weiter freizusetzen. Und das ist ja die Abwärtsspirale, in der wir sind. Und deshalb sind wir alle gefragt, die noch die Privilegien haben und die Möglichkeiten haben. Und in unseren Gesellschaften ist es jetzt noch so, auch A, das zu benennen, was da passiert an Mustern, und B, diesen Mut zu behalten, dass in dem Moment, wo wir eben noch sicher und abgesichert sind, dann AkteurInnen, das ist halt jetzt Widerstand. Also das, was wir vorher eine sozial-ökologische Transformation genannt haben, ist jetzt Widerstand gegen eine Unterwerfung allen Lebendigens, ne? Und dass wir das so benennen dürfen, ist die Freiheit, die wir momentan haben, und dann eben auch institutionell zu verteidigen, dass das in Deutschland und Europa eben nicht passiert wird. Das steht jetzt auf dem Spiel, ja.
Es steht auf dem Spiel, und frage mich, Oliver und ich haben uns im Vorfeld natürlich auch viel dazu unterhalten, ne? Wo ist eigentlich noch Raum für eine Gegenbewegung? Du hattest den Begriff vorhin gebracht, Maya, Gegenbewegung. Wir selbst kommen aus der Zivilgesellschaft. Wir sind eine private Initiative und wir fördern Unternehmungen des Gelingens. Also mit unternehmerischen Mitteln wollen wir hier gesellschaftliche Probleme lösen. Sehen aber, dass mittlerweile selbst unsere Aktivitäten in den sozialen Medien diskreditiert werden, als das kommt aus der linken Ecke. Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn man soziale und ökologische Probleme mit unternehmerischen Mitteln lösen wollte. Das kann gar nicht funktionieren, deswegen muss das ja alles scheitern. Und diese Stimmen werden jetzt unverschämt laut. Früher hatte man sowas gar nicht vernommen. Selbst wir erleben jetzt solche Kommentare in unseren Posts, die wir machen. Wo ist da eigentlich jetzt noch Raum, wo auch aktuell die kleine Anfrage im Bundestag, ne, die eine Stoßrichtung ist, auch bestimmte NGOs vielleicht mundtot zu machen, ne, die in der Vergangenheit für bestimmte Interessen schwierig waren, auszuhalten, ne, wenn sie ihre Stimme erhoben. Wenn dort jetzt auch hier in Deutschland, in Amerika schon länger und in Russland sowieso ne, die diese zivilgesellschaftlichen Organisationen selbst unter Druck kommen. Die Frage würde ich an euch beide sehen. Wo seht ihr das? Ist die Zivilgesellschaft noch in der Lage? Ist das die Gegenbewegung? Wo sind die Räume für eine andere Politik?
Naja, ob es gleich Räume für eine andere Politik gibt, weiß ich nicht. Also im Moment ist der Druckfaktor das, was Politik bestimmt. Und angesichts der Mittel, die da jetzt irgendwie bewegt werden, werden wir auch noch heftige Verteilungskämpfe sehen in der Gesellschaft. Ich sage aber trotzdem mal was Positives. Im Unterschied zu den meisten Beobachterinnen und Beobachtern fand ich den Wahlausgang der Bundestagswahl fantastisch. Ist jetzt, ich sag's jetzt ein bisschen sehr euphorisch. Ich fand es natürlich nicht fantastisch, dass die CDU so und so viel Prozent bekommt. Ich fand es aber, es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die mir gezeigt haben, dass die komplette mediale und von den sogenannten etablierten Parteien betriebene Verengung der Themen und die Hysterisierung des ganzen Themenspektrums, die Zusammenführung, Engführung auf das Migrationsthema gar nicht funktioniert hat. Mhm. Die guten Wahlbürgerinnen und Bürger in Deutschland, die haben das Spiel nicht mitgemacht. Die haben strukturkonservativ gewählt. Die CDU hat etwa 3-4% durch diesen fürchterlichen Tabubruch von Merz verloren. Die FDP als Zerstörer der Ampelregierung ist nicht wiedergewählt worden. Das BSW ist nicht reingekommen. Und. Es gab viele Faktoren. Man muss da die Ost-West-Differenzierung noch machen. Aber wenn man rein Westdeutschland anguckt, und dann ist auch die Wählerschaft für die AfD, also für die Rechtspopulisten, Rechtsextremen, im europäischen Vergleich absolut zivilisiert und unten. Das ist gar nichts Besorgniserregendes. Es ist extrem positiv, dass die Leute sich durch dieses ganze Wuhling und eben diese Hysterisierung nicht haben beeinflussen lassen. So, das heißt für mich, es gibt eine Zivilgesellschaft, das sage ich schon lange, die außergewöhnlich vernünftig ist, die übrigens auch Follow the Science orientiert ist und nicht irgendwie Gaga-mäßig unterwegs ist. Und ich denke, wir müssen als Akteure eines Wandels oder einer weniger zerstörerischen Zukunft neue Bündnisse schließen. Ich habe gerade in der Taz mit Jana Kinner zusammen einen Text geschrieben, der heißt All Hands on Deck, wo wir sagen, die Situation ist im Moment oder hat sich so entwickelt und wird auch so bleiben, dass wir es uns gar nicht mehr leisten können, in getrennten Aktivitäten für andere Geschlechterverhältnisse, für entschlossene Klimapolitik, für eine andere Diversitätspolitik, Biodiversität und so weiter einzutreten, sondern wir müssen genau uns zusammenfinden und sozusagen um den gemeinsamen Nenner kämpfen. Und der gemeinsame Nenner ist tatsächlich die offene Gesellschaft, die uns überhaupt nur ermöglicht, Handlungsspielräume offen zu halten. Das ist, glaube ich, das, was man tun muss. Punkt eins. Punkt zwei, darüber habe ich habe übrigens dasselbe Problem mit einem Buch, was Maya vorhin beschrieben hat. Ich bin auch gerade vor Abschluss eines Buchmanuskripts, habe ein total positives Buch geschrieben und dachte, du kannst auch nicht, das kommt im September raus, du kannst auch nicht angesichts dieser Lage jetzt ein positives, also sozusagen in Absehung aller Entwicklung, wie sieht denn das aus, das ist doch nicht ernst zu nehmen. Dann habe ich natürlich ein entsprechendes analytisches Kapitel über die sich zuspitzende Situation und die Übernahme durch die Antidemokraten bla geschrieben. So, und dann stand ich vor dem Problem, jetzt habe ich mein ganzes Buch verkackt, weil plötzlich bist du wieder im Doom. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn jetzt eigentlich, welchen Funken kann man jetzt daraus schlagen? Und dann habe ich überlegt, vielleicht sollten wir uns nicht irre machen lassen durch viele Topoi, die auch durch unsere Diskussionen immer gegeistert sind. Also, alles, was man tut, muss skalierbar sein. Alles, was man tut, muss irgendwie groß sein. Alles, was man tut, muss die Mehrheit der Bürger im Auge haben. Alles, was man tut, muss irgendwas. Und ich habe jetzt gedacht, wir haben schon mehrere historische Situationen gehabt, wo sich Handlungsspielräume unglaublich verengt haben, wo sich Entzivilisierungsprozesse vollzogen haben. Und es gab immer, nicht viele, aber es gab immer Leute, die das nicht mitgemacht haben. Und zwar manchmal auch nur ganz klein, scheinbar klein, in individueller Hilfe für Verfolgte beispielsweise, was übrigens sehr groß ist und nicht klein ist. Und ich nenne das ja einen Unterschied machen. Und ich habe jetzt gedacht, ich schreibe jetzt nochmal was über einen Unterschied zu machen, weil das kann jede und jeder. Ja, und zwar ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt wieder die Welt rettet oder die Regierung Trump scheitern lässt oder sonst was, sondern man muss den partikularen Handlungsraum, den man hat, nutzen, um einen Unterschied zu machen. Das hat für sich den therapeutischen Wert, man macht nicht mit und macht, wenn man Glück hat, damit gute Erfahrungen nicht mitzumachen. Und man öffnet andere Handlungsräume, zeigt andere Handlungsmöglichkeiten und zeigt, dass dieses eine Ding, was scheinbar übermächtig über einen kommt, eben nicht übermächtig ist. Man kann sich da als Vorbild auch ganz andere Menschen nehmen, nämlich Leute, die in Brasilien in NGOs engagiert sind und unter viel größerem Druck lange Zeit gestanden haben oder in vielen anderen südamerikanischen Ländern dann wirklich mit extremer Gewalt konfrontiert sind. Wir können die Leute in Belarus nehmen oder die auch in Russland oder also Menschen, die unter ganz, ganz anderen Bedingungen trotzdem sagen, ich gehe da jetzt dagegen vor, ich mache das nicht mit. In dieser Drucksituation sind wir alle überhaupt noch nicht. Ja, und umso leichter ist es, den Unterschied zu machen und umso leichter ist es, nicht zu Sachen zu nicken, zu denen man vor 3 Monaten noch nicht genickt hätte, ja, sondern dann einfach zu sagen, Moment, ich sehe das aber anders und ich mache das jetzt auch anders. Das heißt, es gibt ja Perspektiven, etwas zu tun und diese Perspektiven sind emanzipativ. Man muss sich vorerst mal von dem Gedanken verabschieden, dass wir jetzt hinsichtlich unserer transformativen Anliegen die Geschichte auf unserer Seite hätten. Das haben wir nicht. Die haben wir im Moment gegen uns. Das heißt aber nicht, dass man unfähig ist zu handeln.
Ich wollte da gerne einhaken, weil mir ging das total ähnlich. Ich war wirklich wahnsinnig angespannt, weil ich viel gesehen habe, wie weit und breit und auch unterstützt ja gezündelt wurde in Richtung, komm, wir machen eine Minderheitsregierung und dann ist die AfD eben der duldende Teil. Insbesondere bei denjenigen, die eben gerne dieses Durchregieren und gerne nach oben verteilen gesehen hätten. Unter dem weiteren Anstrich dieses Orwellschen Sprechs, das würde ich mit dir gleich gerne einmal auseinandertüdeln, Harald, weil ich glaube wirklich, dass das einer dieser Widerstandsmomente ist, dass wir klar werden, wo immer alles verdreht wird in einer wirklichen abartigen Form eigentlich, wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, also das weiter von Friedenssicherung gesprochen wird nach diesen Begegnungen da im Oval Office zwischen Präsident Zelensky und dann der ganzen US-Armada und Elon Musk jetzt auf seinem Twitter-Account oder X-Account tatsächlich wirklich sagt, wie viele Menschen sollen noch sterben, wie viele Kinder sollen noch ohne Eltern aufwachsen. Also das ist natürlich eines der brutalsten Beispiele jetzt eigentlich, als würde es ihnen in irgendeiner Weise um Frieden für die ukrainische Bevölkerung gehen, anstatt zu sagen, wir wollen einfach den Zugriff darauf haben, wir erpressen auch den Deal, den wir haben wollen. Und dann sagen wir, ihr kriegt ja die Sicherheitsgarantien dadurch, dass wir vor Ort wirtschaftliche Interessen vertreten. Aber dadurch, dass wir jetzt eben mit Putin demnächst Buddies sind, kann Putin auch den Rest von Russland einnehmen. Oder wir manipulieren halt mal eben, Starlink haben wir da eh schon installiert, die nächste freie, in Anführungsstrichen, Wahl, die endlich dann auch der ukrainischen Bevölkerung die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, ob sie nicht doch eigentlich viel lieber zu Russland gehören wollen. Weil all das ja auch noch besprochen wird, ohne die Person, für dessen Volk du einen vermeintlichen Frieden herstellen sollst, in irgendeiner Weise zu involvieren. Und das sind ja an vielen Momenten, die Meinungsfreiheitsrede von J.D. Vance war ja genau so ein Ding. Und das ist einfach richtig, richtig strategisch bitter, weil es so fies kalkulierend ist. Also im Foreshadowing sozusagen, in der Vorausschau dessen, dass jetzt in Europa die Gegenbewegung sich stärken wird, mehr darüber gesprochen werden wird, was hier eigentlich noch durch welche Medienkanäle gezogen werden. Wir hatten ja schon irgendwo diese schöne Androhung, die NATO, die verlassen wir, wenn ihr X zumachen wollt und so. Also in diesem antizipieren, dass jetzt tatsächlich hier mal durchreguliert werden könnte durch den Digital Services Act oder vielleicht sogar weitergehen, schon mal gleich zu streuen, dass das dann das Momentum ist, wo sich Europa in die Diktatur verabschiedet. Und diese Form von komplettem inhaltlichen Neubefüllen von zentralen Begriffen, das ist ja dieser Orwellsche Sprech. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Form dieser Munitionierung. Deshalb war ich auch unfassbar erleichtert mit diesem, ich hatte so ein richtig komisches Ruhemoment an dem Montag, als dann klar war, dass die FDP nicht zur Verfügung steht für diese Fantasie, weil sie eben nicht in den Bundestag gekommen ist. Und ich auch ganz ehrlich, wirklich, also ich habe wirklich gedacht, nach dieser D-Day-Nummer und dieser komplett sichtbaren Blockade innerhalb einer Regierung nur meine eigene Klientelpolitik im Blick zu haben und dafür das ganze Land und die Zufriedenheit mit einer Regierung aufs Spiel zu setzen. Also, dass das nicht dazu führen darf, dass man das nächste Mal wieder im gleichen Sessel sitzt, das war mir tatsächlich auf so einer moralischen Ebene wichtig, hatte ich das Gefühl für viele. Und dann zu sagen, gut, jetzt haben wir 5 Parteien im Parlament, das ist eigentlich ganz gut zu drehen, vor allem wenn man sich anguckt, wo jetzt Mehrheitensuche stattfinden müsste, wenn man es wirklich klar meint mit der Abgrenzung. Und ich denke, dass das die Chance ist, dadurch, dass eben Musk und Vance und alle die AfD komplett unterstützt haben und jetzt dieses Schauspiel sich darbietet, auch klar zu sein, dass das auch nicht mehr nice ist. So, also jetzt haben wir die Nähe zu zwei Diktatoren, das zusätzlich zu dem Rechtsextremen innerhalb der eigenen Partei kommt. Deshalb ist die wichtige Frage jetzt, und das fände ich auch von Harald von dir nochmal spannend zu hören, was machen wir jetzt mit ostdeutscher Bevölkerung, wo das ja nochmal anders ist interessant. Also der Anti-Amerikanismus ist ja dort eigentlich sehr virulent, habe ich jedenfalls immer wieder wahrgenommen und hat diese Nähe zu Russland auch in einem anderen Selbstverständnis irgendwie historisch mitgetragen. Und wenn jetzt aber Russland und Amerika gemeinsame Sache machen, erstens wäre das ja interessant zu gucken, wie sich das dreht, weil das bei den Wähler und Wählerinnen Sorgen, ich habe mir die alle angeguckt, schon auch oben stand, dass Trump und Putin noch mehr Macht über uns gewinnen. Und der nächste Punkt ist ja, wie kommen wir raus aus diesem brutal oberflächlichen Ost-West-Framing, was ja eigentlich so eine Reaktanz auch mit sich bringt. Also wie können wir da auch da differenzierter hingucken? Welche Regionen sind das, wo das besonders stark ist? Welche Gruppen sind das, wo das besonders stark ist? Und wie können wir tatsächlich auch andere Kommunikationsräume öffnen? Weil das, was ihr auf Social Media erlebt, hat ja mit dem Orwell-Sprech zu tun und mit dem bewussten, auch algorithmischen Verstärken von diesen Dingen. Also wie kriegt man die Wut und die Angst anders katalysiert, als dass man das Schuldige in dem Woken gegenüber findet. Also das ist ja das nächste Framing, was von da drüben kam, dass man jetzt mal diesen Wokismus zurückdreht, was ja im Prinzip, kann man sich, glaube ich, darauf einigen, an einigen Stellen auch durchaus übertrieben wurde. Ich wusste auch irgendwann nicht mehr ganz genau, wann ich wie was sagen darf und hätte mich gefreut, wenn man dafür nicht so beschimpft worden wäre, weil man sich ja doch bemüht hat. Und dass wir da zu kleinteilig, es sollte ja was Öffnendes sein und den Korridor des vermeintlich normalen Weiten und dann wurde es ganz rigide und ganz eng und ganz partikular und eigentlich hat es das wieder schwieriger gemacht, miteinander eben gut umzugehen. Aber das da klar zu sein, dass auch da unter einem Begriff ja im Grunde genommen ganz viel Raum und definitorische Weite von dem, was eine selbstverständliche, würdevolle Umgangsform mit sich bringen muss, weil es nicht sein kann, dass Frauen jetzt wieder abgewertet werden, nur weil sie nicht angeblich nicht so eine effiziente Supermännerregierung mittragen können, dass eben Diversität in unserer Gesellschaft das Hinter- oder der Backbone, die Grundlage inzwischen von einer starken Wirtschaft ist. All das, glaube ich, kann man jetzt nochmal anders anschauen, wenn man es sachlicher hinbekommt und in anderen Kommunikationsräumen. Aber zu diesem Orwell-Sprech und diesem, was, wie schaffen wir das, dass wir nicht durch dieses Ostdeutsche als eine Kategorie, die immer und immer wieder bemüht wird, ohne sie genauer zu beleuchten und auch in einer anderen Form einzuladen, die beiden Sachen fände ich total spannend, Harald, wenn du dafür noch ein paar Gedanken hättest.
Also ich habe da mehrere verstreute Gedanken. Wir haben bei uns, also bei Futur 2, oder wir haben ja so eine Initiative, die heißt Initiative Politischer Anstand, und da gibt es ein super Team, wo wir viel diskutieren. Und da sind wir auch auf die Idee gekommen, ein LTI zu machen. LTI war ein Buch, eine lange Begleitstudie zur Entwicklung des Nationalsozialismus von Viktor Klemperer, der das privat angefertigt hat. Und das bedeutet halt die Sprache des Dritten Reiches, Lingua Tertiae Imperii. Und der hat minutiös aufgeschrieben, wie Begriffe eingeführt wurden und wie plötzlich Begriffe auch eine neue Bedeutung kamen. Und da haben wir gesagt, eigentlich müssten wir das auch machen. Eigentlich müsste man jetzt das mal, ja, und das ist ja spektakulär, wenn man sich das anschaut. Also die Verengung des politischen Diskurses auf das Migrationsthema mit einer gleichzeitigen Inhumanisierung der Begriffe, die da gekommen sind. Und jeder schwadroniert dann rum und abschieben im großen Stil und abschieben sofort und die haben in unserem Land nichts zu suchen und so weiter. Ja, wenn man das mal protokolliert hätte, das ist irre, bis hin zu Robert Habeck, der dann als Germanist die Stirn hat, eine Vollstreckungsoffensive zu fordern. Ja, da muss ihm doch irgendwie beim Frühstück oder sowas ein Licht aufgehen, dass man sowas nicht sagen kann. Auch wenn vielleicht das, was sozusagen ein Umsetzungsdefizit ist, was man bewältigen muss, damit gemeint ist, du kannst das doch nicht Vollstreckungsoffensive nennen. Und vor einem Jahr wäre der auch nicht auf die Idee gekommen, Vollstreckungsinitiative. Das geht weiter, wie sich die Leitmedien verändern. Wenn in der Welt vom Deep State die Rede ist, ohne das in irgendeiner Weise analytisch zu meinen, sondern eins zu eins, wenn in der FAZ von unkontrollierter Masseneinwanderung die Rede ist und so weiter, dann haben wir diese toxisch werdenden Begrifflichkeiten und die Toxizität, liegt immer darin, dass es sich gegen andere richtet. Ja, und das ist die Aufkündigung des Demokratiekonsenses. Der Demokratiekonsens besteht darin, dass alle als politische Bürgerinnen und Bürger gleich sind. Da gibt es sozusagen systemisch keine Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen. Und das wird jetzt aufgekündigt. Ja, und in dem Moment, wo man das macht und wo man das aber auch unwidersprochen dahingehen lässt, ist man in einem steilen Abstieg in Richtung Antidemokratie. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Insofern, also wir haben das dann nicht gemacht, weil das zu viel Arbeit ist neben anderen Dingen, die wir gerade tun. Aber der Gedanke ist natürlich vollkommen, drängt sich total auf. Und natürlich ist ja politische Macht auch Macht über Begriffe und Macht über Themen. Und das ist sehr ungut schon bei uns auch gelaufen. Was war der andere Punkt? Ich wollte eigentlich noch was Wichtigeres. Ach so, das Ost-West.
Genau, weil du es eben schon hattest, ja.
Also da kommen wir gar nicht raus. Und zwar ist das eine Geschichte von Versäumnissen. Ich habe es immer erlebt, wenn ich in Ostdeutschland auch mit Vertretern von Regierungen öffentlich diskutiert habe und ich habe es gewagt zu sagen, ihr habt ein Problem mit eurem Rechtsextremismus hier, wurde man komplett abgebrochen. Man durfte das nicht sagen. Ja, die haben eine Schweigedecke darüber gelegt, dass es objektiv ein Problem gibt. Und das Problem beginnt unmittelbar nach der Wende. Weil in den sogenannten Baseballschlägerjahren und so weiter, was ja auch schon ein euphemistischer Begriff ist, haha, unsere Jungs, die haben mal ein bisschen überzogen, war ja der ganze Umgang mit Neonazis, mit Skinheads, mit Gewalttätern immer das sind unsere Leute. Das ist nicht so schlimm. Das ist auch gar nicht politisch. Und wenn die erstmal heiraten und Kinder kriegen, dann wird das alles sich ausmänteln. Mittlerweile haben wir die nächste Generation von denen, weil die Baseball-Typen, die haben jetzt alle Kinder und die sind auch rechts. Warum? Weil sich eine kulturelle Benutzeroberfläche innerhalb dieser Gesellschaft etabliert hat, die das Rechtssein als völlig normal oder begrüßenswert betrachtet. Dagegen ist weder von Politik noch von einer aufmerksamen Zivilgesellschaft hinreichend vorgegangen worden zu Zeiten, als das noch vielleicht funktioniert hätte. Das ist wirklich irre. Und ein anderer Punkt, und der beschäftigt mich für meine eigenen strategischen Überlegungen, wenn man es so großartig ausdrücken will, dass man von den Rechten natürlich auch lernen muss. Weil die haben ja ihren Erfolg dem zu verdanken, dass sie im Grunde genommen sehr kleinteilig Strukturen aufgebaut haben und sehr lokal bezogen und zwar nicht sozusagen auf der Ebene von Metakommunikation, wir müssen Gesellschaft verändern, sondern durch die Etablierung, das Einsickern in Sportvereine, in Alltagsorganisationen, sich da eingebaut in die Gesellschaft, in die Normalgesellschaft und haben es auf diese Art und Weise geschafft, sozusagen Gemeinschaften hin zu sich zu ziehen. Das haben wir alles verpennt. Also wir, die Guten, um das mal so als so einen Sammelbegriff zu nehmen, haben das alles verschnarcht. Und wir haben den großen Fehler gemacht, und in dieses Wir schließe ich mich wirklich ein. Wir haben viel zu lange geglaubt, dass wir die Geschichtsmächtigen sind. Also wir haben immer gedacht, das ist eine Anomalie. Und die sind sozusagen in der Minderheit und die sind gar nicht so gut wie wir. Deshalb müssen wir nur so weitermachen. Und das war ein ganz schlimmer Irrtum. Und dafür ist der Ostteil Deutschlands symptomatisch. Im Westen ist es nicht so extrem. Aber den Fehler in Betrachtung, was kommt denn da in den USA plötzlich zutage und so weiter und so weiter, was bedeuten die erfolgreichen rechtsextremistischen Bewegungen innerhalb Europas und so, das haben wir vollständig unterschätzt. Das haben wir total unterschätzt.
Aber wie können wir denn, weil ich würde das gerne mal überlegen, weil jetzt kommen wir in der Menschenbild-Thematik an, wo ich das Gefühl habe, ich möchte so weit es aufspannen, dass wir beide Potenziale ja in uns haben, ne? Das Öffnende und das Verbindende und das auch ja ein Stück weit für andere sich vielleicht deprivilegierende und dann eben auf der anderen Seite das, nee, es geht im Grunde genommen darum zu sortieren und dann sind einige eben weniger wichtig, um die muss man sich nicht kümmern und dann ist es auch alles einfacher. Und dann eben dieses sehr hierarchische und ja sehr brutale auch in den Umgangsformen, was ja auch in den Chatgruppen, auch untereinander, also diese kontinuierliche Androhung, du könntest ab morgen nicht mehr dazugehören. Das ist ja, wenn man es zu Ende denkt, eine nicht besonders schöne Lebensform. So. Und deshalb ist ja die Frage, unter welchen Bedingungen bricht sich das Bahn, dass man das Vertrauen in das andere verliert. Das wäre das positive Framing. Oder wo das Positive nicht mehr genug Attraktion hat, als dass diese diese spaltende, hierarchische, abwertende Perspektive, sage ich es erstmal, und dann eben irgendwann auch Umgangsform als die vielleicht auch einzig richtige, als die angemessene und so weiter akzeptiert wird. Und das hat doch viel auch mit diesen Ohnmachtserfahrungen zu tun, wo ich das Gefühl hatte, wieso haben wir das jetzt nicht hinbekommen, diese ganze Treuhand nur mal in irgendeiner vernünftigen Form mal aufzuarbeiten und da nochmal drüber nachzudenken, wie man den Erzählungen, dass es immer noch alles schlechter ist, auch was dagegen setzt, das ist ja hochfaszinierend, wie da die Selbstwahrnehmung den Statistiken auch gar nicht unbedingt entspricht, mit dem, wo welche Fördersummen hingehen, wo die Infrastruktur in den Schulen besser ist und solche Themen. Aber auf anderen natürlich, wenn man über Erbschaften und solche Sachen nachdenkt, völlig klar ist, wo im Privilegien weitergereicht werden oder nicht. Und ich würde da so gerne dieses unter welchen Bedingungen lässt sich diese dunkle Seite gut anspielen? Das hat ja was mit Angst zu tun und einer Abwesenheit von Vertrauen und einem Gefühl von Abwertung häufig. Wie, wenn nicht durch trotzdem weiter öffnen, könnte man dem denn begegnen? Also es braucht natürlich ein Anerkennen dessen, dass die andere Seite jetzt nicht irgendwie Recht hat, sondern dass tatsächlich beide Pole in uns sind. Und es war jetzt ja auch überhaupt nicht so, dass diejenigen, die sich für weniger Fleischkonsum und sowas einsetzen, das immer freundlich formuliert haben und nicht ein Stück weit auch Verständnis gezeigt haben, dass bestimmte Gewohnheiten, Rituale, Identitäten natürlich mit auch bestimmten Praktiken zusammenhängen. Aber ich würde es gerne noch ein bisschen von dem einfach nur mit rechts noch ein bisschen mehr rausholen, weil ich glaube, dieses Rechtsradikale und diese Bereitschaft, tatsächlich Menschengruppen entlang von Merkmalen, die mit ihrer Biologie oder mit ihrem Geburtsort und sowas zu tun haben, dann zu Schuldigen zu machen, dass das eine Extremform ist, aber es eben Vorstufen gibt. Und wie kann man da diese Hand nochmal öffnen, also dass man von den 20% wieder runterkommt?
Also erstmal sind es ja viel mehr als 20%. Also das ist ja wirklich, das ist ja signifikant. Also wir haben in Westdeutschland irgendwas, jetzt Hamburg 8% bis irgendwie Ausnahmeerscheinungen wie Gelsenkirchen und Kaiserslautern, wählen die Leute zu 12%, 14%, 15% die AfD. Als historisch arbeitender Sozialpsychologe beunruhigt mich das in gar keiner Weise, weil wir, das wissen wir von den Studien von Heidmeier und Zwick und von vielen anderen, wir haben ein Fünftel in der Bevölkerung, was gruppenbezogen menschenfeindlich unterwegs ist, als Antisemiten, als Rassisten oder alles zusammen. Die hatten früher keine Partei, jetzt haben sie eine Partei. Aber der westdeutsche Befund ist alles andere als beunruhigend. Hingegen der ostdeutsche Befund ist kolossal beunruhigend, weil sich das eben so etabliert hat. Und da geht es bis zu 50%. Ja, und das macht natürlich eine Alltagsatmosphäre aus, die vollkommen anders ist und total repressiv ist. Aber ich möchte eigentlich was anderes sagen, nur so als wie soll ich sagen, als etwas, wo ich mir noch nicht so klar bin, wie ernst ich das meine. Aber ich würde mich mal mit dem Gedanken konfrontieren, ich mich selber auch, wir sind nicht mehr in charge. Also wir sind nicht mehr in der Rolle, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir auf ostdeutsche Bevölkerung einwirken können. Das ist jetzt auch unschön, sowas zu sagen, aber ich glaube, das ist gar nicht unser Problem im Moment. Mit diesem All Hands on Deck meine ich, es wäre der wichtigste Schritt, dass wir in irgendeiner Weise Bündnisse herstellen, die den Zweck haben, den zivilisatorischen Standard abzusichern. Ja, als sozusagen Mindestherausforderung, und die ist zurzeit schon sehr, sehr groß. Und um das zu tun, da treffen wir uns dann vielleicht auch wieder, würden wir sagen, wir müssen aufhören zu senden. Ja, wir sind ja alle total gut im Senden. Wir senden ja permanent. Also die ganze Transformations-, sozial-, ökologische, grüne und so weiter, wir sind ja am Senden. Und übrigens war ja das ganze letzte Jahr ein super Sendung in Sachen Demokratie. Ja, wobei ich glaube, das hat überhaupt nichts genützt in irgendeiner Weise. Das sind sozusagen so Metabetriebe. Und wir würden schon ziemlich gut sein, wenn wir versuchen, aus dem Sendemodus rauszukommen, reflexiver zu werden und kleiner, konkreter vor Ort Dinge anzuschieben. Ja? Und uns mal die Frage gewissermaßen mal für eine Weile zu suspendieren, wie viel Wirkung man jetzt damit erzielt, ob das skalierbar ist, ob das, so wie mein Freund Peter Unfried immer, damit kriegst du keine Mehrheiten, worauf ich immer sage, Mehrheiten interessieren mich nicht. Also dass man sozusagen weiter nach unten geht und in Richtung auf Empowerment, zu dem man selber aktiv beitragen kann, Richtung Resilienz dieser noch vorhandenen Freiheitsräume. Daraufhin würde ich mich orientieren.
Harald, wenn du sagst All Hands on Deck, würde das aber eigentlich dafür sprechen, dass die Kräfte aller jetzt gebraucht werden. Jetzt sagst du aber, wir sind aber nicht mehr in charge. Ne?
Ja. Also. Ja, das macht aber nichts. Wenn ich in Seenot bin, bin ich erstmal gegenüber den Meeresgewalten auch nicht in charge. Aber ich muss halt die Leute zusammenkriegen, dass man nicht ertrinkt.
Aber ich würde, also in charge heißt ja einfach, ich habe Agency, ne? Ich habe Handlungsmöglichkeit. Und
ich meine, dann müssen wir das kurz klären. Ich meine, es ist ein Fehler zu glauben, dass wir, die guten Demokratinnen, noch sozusagen diejenigen sind, die im Moment das Heft des Handelns in der Hand haben. Die Dynamik liegt im Moment auf der anderen Seite. Und das ist Teil des Missverständnisses, dass wir noch sozusagen die Geschichtsmächtigkeit haben. Das meine ich mit den Charts.
Da würde ich ein bisschen gegenhalten. Also ich glaube, dieses sozial-ökologische Momentum, also die Inhalte, aber dieses Schützen der Institutionen, das ist für mich ein Teil dessen, wo ich diese Erleichterung auch ein Stück weit hatte. Ne? Und das demokratische Aushandeln per se nicht maximal in Frage gestellt wird. Und dann sieht man ja auch, dass das, und da ist meine Suche im Moment, wie kriegt man die Bündnisse im Grunde genommen quer zu bisherigen Containern? Weil wenn man angeschaut hat, wie unwohl eigentlich die CDU war, und bei der FDP hat man es ja richtig aufbrechen sehen in den Abstimmungen, haben wir ja auch innerhalb der Parteien nicht mehr die Container. Also der Fraktionszwang war ja für einige wirklich grenzwertig. Und da eben zu überlegen, es war ja auch nur ein Teil der CDU, der jetzt sofort diese kleine Anfrage mit 551 Fragen hinterhergesteckt hat. Und man kann die einzelnen Protagonisten ja inzwischen relativ gut sehen. Ministerpräsidenten beispielsweise von der CDU mit einer ganz anderen auch Umgangsform, ganz anderen Rhetorik, ganz anderen Bedürfnis, die Dinge, die sie sagen, auch mit Fakten zu untermauern und tatsächlich umsetzungsorientiert zu kooperieren. Das ist ja eigentlich das, was jetzt in Hamburg auch dieses geräuschlosere Regieren genannt wurde. Und dann hat man natürlich die Begeisterteren, die auch jetzt mal so richtig vom Leder lassen wollen und die jetzt auch mit Feindbildern sich irgendwie größer machen möchten, als sie das bisher gewesen sind. Und die Frage ist ja, wenn die jetzt die Message ziemlich deutlich wird, dass das Nachmachen von dem, was auf der anderen Seite vom Atlantik passiert, mitnichten dich dazu führt, dass diese großen herrschenden Männer dort drüben dich ernst nehmen. Weil das ist ja das Interessante. Wieso hat Herr Lindner noch gedacht, dass Herr Musk mit ihm sprechen wollen würde, wo er doch diese Mini-Partei ist und mit AfD mit 20% und Dexit-Fantasien viel besser unterwegs ist? Oder wieso Herr Jens Spahn noch denkt, dass er in irgendeiner Weise ein interessantes Gegenüber sein wird für jemanden auf der ministeriellen Ebene für die USA, wenn er jetzt doch noch Fan von J.D. Vance bleibt und schönredet, was da passiert. Das ist ja eigentlich der interessante Kipppunkt, zu überlegen, wie kriegt man aus den vorherigen Definitionseinheiten neue Mischungen hin, die sagen, wir können uns mindestens auf dieses Verteidigen des Zivilisatorischen, da bin ich auch viel gewesen, ihr müsst nicht die gleiche Meinung haben, was rauskommen sollte, aber ihr könnt bitte aufstehen, wenn ihr merkt, dass Prozesse entgleisen und dass eigentlich Macht vor Umgangsform oder etablierten Regelhaftigkeiten kommt. Und das wäre doch ein interessanter Zugang und da bin ich mir relativ sicher, dass da eben Anschlussfähigkeit auch in einer anderen Form. Also sind zumindest meine Erfahrungen, wenn ich hier im Landtag in Potsdam angeschrien wurde oder nicht angeschrien, aber richtig angepöbelt wurde, nachdem ich was zu Klima gesagt habe. Ja, diese Propaganda kenne ich noch. Sie haben das ja gut drauf und so, aber lass mich trotzdem hier nicht von Ihnen verkackeiern. Ich will lieber das Rechtssystem der DDR zurück, anstatt den Wahnsinn der Unterdrückung, den wir jetzt haben. Und dann wollten schon die Ersten dazwischen gehen und irgendwie auseinanderschatteln. Dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja total spannend, weil das kann ich im Moment überhaupt nicht nachvollziehen, was sicherlich auch daran liegt, dass ich das eben nicht erlebt habe. Würden Sie mir dazu mehr erzählen? Und dann hatten wir ein sehr langes Gespräch. Und ich denke schon, dass es diese Form von nicht nur senden, sondern hören, um in den Dialog zu finden. Und das sind vielleicht diese kleineren Räume. Es gibt ja ganz tolle Initiativen. Wir haben mit einem Film Micha denkt groß, der an einer Wasserkrise eigentlich die Notwendigkeit des Kooperierens nochmal zeigt, um Probleme zu lösen. Eine Tour durch Ostdeutschland auch gemacht. Dann ist ein Kino ein anderer Begegnungsraum. Jetzt haben wir hier auch die Öko-Film-Tour, die aus Potsdam startet. Andere Begegnungsstätten, diese Dinner in White, wo Frauen angefangen haben zu sagen, wir packen jetzt einfach mal einen Tisch irgendwo eine weiße Tischdecke drauf und kommt zusammen. Also das ist ja eigentlich so dieses Retten der Umgangsformen, was, glaube ich, schon noch eine andere Ansprache ermöglicht, weil ich fand den Begriff sehr, sehr wichtig. Die Alltagsatmosphäre ist nicht nice. Und dann zu überlegen, kann das nicht das Momentum eben sein und auch zu merken, was das mit mir macht, wenn diese Normalisierung vonstatten läuft. Da war ja die WZB-Studie dazu, dass man richtig deutlich schlechtere Laune kriegt, wenn man viel AfD-PolitikerInnen folgt, auch relevant. Also wenn ich die ganze Zeit nur noch motze, hetze und nicht weiß, wann bin ich als nächstes mal Empfänger von diesen Botschaften anstatt Sender, dieses Unsicherheitsgefühl mit einem anderen Angebot anzugehen.
Ich sehe das ganz genauso. Also das ist auch kein Widerspruch zu dem, was ich versucht habe zu sagen. Ich sehe das ganz genauso. Aber auch das bedeutet ja, wir müssen gewissermaßen vom Anspruch her woanders ansetzen. Also wir müssen in gewisser Weise mehr beim Sozialen ansetzen, also in der Konkretion der Umgangsformen, der Frage, wie geht man miteinander um, was ist überhaupt auch da, was eine Basis dafür bildet. Ich sehe das total genauso und ich sehe natürlich aber auch die Dimension, und das meines Erachtens nach politisch sehr unterbewertet, was tatsächlich diese Kommunikation in diesen Plattformen mit den Leuten anrichtet. Ja,
das ist absurd.
Es ist so zerstörerisch, es ist so unglaublich zerstörerisch. Und diese ganze, und das führt ja auch zu einer tiefen Verunsicherung derjenigen selber. Und die reagiert sich dann wiederum ab in Hass, Hetze und diesen ganzen, es ist ja alles so furchtbar. Und das wird meines Erachtens nach viel zu wenig gesehen, weil man das als Tool dann doch ja auch wieder praktisch findet und da. Also das ist brutal, was dort passiert, und ist ja auch absichtlich brutal, weil die Algorithmen ja, also das ganze Geschäftsmodell basiert ja darauf, die Leute komplett irre zu machen und zu solchen gegeneinander sich verbündenden Subgruppen irgendwie umzukonstruieren. Auch das würde ich mir wünschen, dass man das viel ernster nimmt, was da passiert. Das sind ja keine, wie soll ich sagen, keine Zufallsphänomene, sondern es gehört ja zu dem Angriff auf unsere Formen von Gesellschaft und Zivilisation mit dazu, essentiell und funktioniert.
Ja, mal aus dem Off, das ist für uns beide jetzt, die wir eigentlich mit Zuhörenden zu tun haben. Wir sind jetzt selbst in einer Rolle des Zuhörenden oder der Zuhörenden. Und was ich gehört habe, ist, dass ihr im Grunde genommen da eine ganz ähnliche Sicht habt daraus. Also Bündnisse müssen neu geschlossen werden. Wir brauchen eine Absicherung des zivilisatorischen Standards. Du sprachst, Maja, von der Verteidigung des zivilisatorischen. Vielleicht zum Schluss hin, dass wir es noch etwas konkretisieren. Wer ist eigentlich das Wir, wenn wir darüber reden? Wem wird das Heft aus der Hand genommen und wer muss sich zu neuen Bündnissen zusammenschließen? Wo geschieht das? Harald, du sprichst auch von bestimmten Orten, guten Orten. Also wer sind die AkteurInnen, Maja, Harald, in dem Konkreten? Ist es die Zivilgesellschaft, die organisiert? Ist es jeder Einzelne? Welche Antwort habt ihr darauf?
Naja, meine Antwort ist einfach die, man muss halt das machen, was man machen kann. Und die konkrete Umsetzung dieser Antwort besteht eben darin, dass wir diese Initiative Politischer Anstand eher aus dem Zufall heraus gegründet haben. Und die hat sich jetzt so entwickelt, dass wir Wochenend-Retreats mit Jugendlichen oder jungen Menschen machen, wo die an einem Wochenende ein Problem benennen, was an ihrer Schule, in ihrem Betrieb, in ihrem Kiez vorliegt, aber ein Projekt entwickeln sollen, um dieses Problem zu bewältigen. Also sozusagen ein Aktivierungsprogramm, was vielleicht auch ein multiplizierbarer Ansatz ist. So, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, erstens ist man den jungen Leuten echt was schuldig, weil das ist eine diskriminierte Gruppe in unserer Gesellschaft. Und zweitens ist das im Sinne dessen, was als Impuls daraus resultieren kann und als Empowerment resultieren kann, ist für mich eine konkrete Umsetzung meiner Verwirrung in Bezug auf diese Entwicklung. Andere können anderes machen, bin mir über die Begrenztheit dessen auch bewusst, das stört mich aber nicht. Ja, und so würde ich an die Sache rangehen. Das andere ist das, was ich eh dann kann und was nachgefragt wird, irgendwas zu schreiben, irgendwo schlaue Sachen zu sagen, irgendwo Petitionen zu unterschreiben oder demonstrieren zu gehen. Aber so versuche ich mir da meinen wälzerschen Widerstand zu bauen.
Ja, ich denke, dass vielleicht die wichtigste Botschaft ist, nicht zu unterschätzen, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft sich wünschen, dass sich für diese Umgangsform eingesetzt wird. Also ich merke das immer an den Rückmeldungen. Dieses Danke, dass sie mit so klarer Haltung da stehen, weil das ist ja auch nicht unbedingt eine angenehme Position. Und sich dabei eben gegenseitig zu ermutigen und auch zu sehen und zu unterstützen, ist total wichtig. Also auch wenn es mir nicht jeden Tag gelingt, wieder die Erste zu sein, die vielleicht sagt, nee, also hier will ich gerade nicht weitergehen oder nee, jetzt reicht's mal. Oder hier lang wäre eigentlich eine gute Idee. Wenn andere das tun und dafür eben angeschossen werden, sich auch daneben zu stellen. Also das ist ja eine Form von spontaner Solidarisierung, die total wichtig ist. Und nicht zu denken, wenn ich mich da jetzt hinstelle, bin ich bestimmt als Nächste dran. Ja, dann bist du als Nächste dran. Sondern das ist ja genau das Testen auch. Ob man jetzt Führungspersonen, die eben noch weit den Kopf rausstrecken, auch stark verunsichern kann. Und das kann natürlich auch im Alltag sein. Also in meinem Arbeitskontext, das kann in meinem Kiez sein, das kann in der Bahn sein. Im Moment bin ich ganz oft jemand, die sehr unangenehme Situationen im Regionalexpress von außen stört, im Sinne von dem, ich lasse sie nicht so abfahren, wie sich zumindest eine Seite der Protagonisten das vorgestellt hatten. Und auch da zu merken, wie viele Menschen danach dankbar mir zugucken, aber es wäre schön, wenn sie einfach im zweiten Satz schon mit einsteigen würden. Das machte das alles leichter, ne? Aber es lässt sich eben anders anspielen, wenn die Fürsprache anstatt die Gegensprache stärker ist. Also das für etwas sprechen, von dem alle wissen, dass es im Gesamtgefüge der Umgangsformen tatsächlich die bessere Variante ist. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Also dieses auch eine Wut aussprechen für etwas Größeres, für etwas Verbindendes, für geteilte Werte, für Fairness, das hat immer eine ganz andere Form von Wutenergie und kann ganz anders auch landen und überzeugen, als wenn es diese verzerrte Wut gegen etwas ist, die was Verachtendes mit hat, was Aversives mit hat und im Grunde genommen ja eigentlich was nicht öffnen will, was sprengen, nicht sprengen will, was jetzt gerade unangenehm wird, sondern eigentlich das anheizen möchte. Das ist unangenehm. Und ich glaube, dass wir uns da sehr gut auf unseren Kompass verlassen dürfen in dieser Zeit. Und dann eben als Institutionen, Unternehmen sind gerade unfassbar gefragt, weil das die natürlichen Begegnungsräume der Menschen sind, die dann auch nicht medial vermittelt sind. Und welche Rolle können die tatsächlich auch spielen? Und als letzter Satz dazu, wie können wir jetzt die Konservativen gewinnen, dass nicht es kippt in die Richtung, ach ja, dann lieber mitmachen und oben schwimmen, sondern wirklich diese ganz zentralen grundlegenden Werte, Anstand und Umgangsform im Konservativen ja tief verankert zu entdecken oder stark zu machen.
Ja, also Unternehmen sind ja auch nochmal das Stichwort für uns. Ich hatte anfangs erwähnt, dass wir einen Inkubator haben, wo wir neue Unternehmen gründen, oder sie unterstützen, dass neue Unternehmen hier entstehen, die gezielt auch gesellschaftliche Probleme lösen. Und da werden auch Themen, wie wir sie hier gerade besprochen haben, bis hin zur Equality, Gesundheit, natürlich die grüne Transformation, werden von neuen Unternehmen in Angriff genommen und dafür neue Lösungen gesucht werden. Diese Unternehmen sind auch von einer anderen Verfassung. Die Gründerinnen und Gründer sind entsprechend motiviert. Der Unternehmenszweck ist darauf ausgerichtet, tatsächlich ein gesellschaftliches Problem zu lösen. So, das sind aber kleine Schnellboote, Modelle, die wir bauen können. Wir müssen natürlich die Wirtschaft insgesamt, Meier, ne, transformieren, also die Großen erreichen. Dazu müssen diese beiden Welten zusammenkommen. Das ist so unsere Überlegung, haben Oliver und ich dazu überlegt, ein Cluster zu bilden, wo wir eben die Impact-Startups, so ist die Kurzform dieser neuen Unternehmen, und eben transformativen oder transformationswilligen Unternehmen, wo wir sie in einem Cluster zusammenbringen, um damit beide voneinander lernen, ne, beide Welten. Und das Thema Gemeinwohlorientierung dann auch wirklich also in die große Wirtschaft Eingang erhält, was heute zum Teil nur vielleicht bei Familienunternehmen schon mal angekommen ist. Aber auch da weiß man oft nicht, wie man das real und operativ umsetzen will. Ich weiß, dass alles, was wir gerade, glaube ich, erzählen, was auf einer Handlungsebene zurzeit möglich ist, sehr kleinteilig ist. Wir sind ganz sehr groß eingestiegen mit der Weltordnung, mit dem Druck hier in Deutschland, und wie sich das auf die Transformation ausübt. Und wir sind letztlich dort gelandet, wo wir alle unterwegs sind, in unserem Alltag, bei dem Nächsten und eigentlich der Grundsicherung dessen, was wir Demokratie und demokratische Verfasstheit nennen. Wir schließen kleine Bündnisse und wir können vielleicht noch es schaffen, daraus Container zu machen. Maja, das war, glaube ich, ein Begriff, den du noch eingeführt hast. Hier in Duisburg bei der gemeinnützigen Antropia ist so ein Ort. Harald, du hast von anderen Orten gesprochen, wo du jetzt akut mit den Jugendlichen arbeitest, und das sind ja dann die Menschen, die uns auch in Zukunft hoffentlich unterstützen dabei, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, als wir sie gerade haben. Maja, selbst du unterstützt gerade auch die transformationsbereiten und willigen Unternehmen. In diesem Kontext haben wir dich kennengelernt und sehr schätzen gelernt. Und ich glaube, das ist zusammengefasst das, was wir im Moment wirklich auf einer wirklichen Akteursebene machen können. Was wir, glaube ich, auch brauchen, ist aber, uns auch selbst zu schützen. Wie gesagt, ganz zwischendurch hatte ich erwähnt, die NGOs selbst stehen mittlerweile unter Druck. Sie werden von anderen Kräften hinterfragt, weil alles eben in diese vermeintliche Woke und linke Nische gesehen wird, was wir da tun. Und es gibt auch weltweit, glaube ich, gegen diese organisierte Zivilgesellschaft zunehmend ein Druck, der sich aufbaut. Und da wäre mein Wunsch hier abzuschließen mit der kleinen Zusammenfassung unseres Podcastes, dass wir auf dieser Ebene auch zusammenarbeiten, also auch in Zukunft. Ich will das aber nicht so stehen lassen. Maja, du schüttelst gerade den Kopf, oder?
Nein, ich glaube, wir dürfen es aber nicht zu klein machen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, sich einmal noch klar zu machen, was Europa, wenn es jetzt den Moment nutzt, um zusammenzurücken und auch da mal gucken, wie Frau Meloni sich jetzt nochmal positionieren möchte. Wir haben ja in Kanada gesehen, dass Justin Trudeau auf einmal wieder ganz anderen Rückenwind bekommen hat und auch sehr klar aus der Rolle heraus gesagt hat, okay Leute, also wenn wir jetzt als vorher engster Freund direkt attackiert werden, dann machen wir jetzt auch mal eine klare Grenze. Und Europa ist, wenn es sich wirklich zusammenruckelt, ein sehr signifikanter Akteur. Und es gibt eben noch andere, ja, sie werden weniger, aber es gibt eben andere Staaten, mit denen man in der Form auch gut noch zusammenwirken kann und dieses Plurilaterale dann eben statt dem Multilateralen stark zu machen. Natürlich immer aus meiner Sicht in der Idee, dass man dort etwas vorlebt, wo das, wenn die Alltagsatmosphäre in den anderen Bereichen zu brutal wird oder sie eben nicht mehr weiter funktionieren, dann das Role Model für einen Neustart sein kann.
Dann haben wir doch zu guter Letzt doch noch den Container benannt. Europa, ne, als die Bastion, wo das Zivilisatorische möglicherweise verteidigt werden könnte. Vielen Dank, Maja Göpel, Harald Welzer, für diese für uns sehr lehrreiche, wunderbare Stunde mit euch. Lasst uns die Hoffnung nicht verlieren. Wir arbeiten gemeinsam dran. Wir schaffen das.
Dankeschön.
Danke sehr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.